Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Info 3 Abend.
Ein neuer Ratgeber soll Lehrern in der Schweiz helfen, mit Krisensituationen umzugehen. Mit mehr als 107.000 Unterschriften ist die Volksinitiative gegen neue Kampfflugzeuge zustande gekommen. Der iranische Oppositionsführer Mousavi gerät immer mehr unter Druck, will sein Ziel aber nicht aus den Augen verlieren. Das Wetter, morgen gibt es zunächst noch etwas Sonne, später immer mehr Gewitter bei 24 Grad. Am Mikrofon sind Patrick Seiler und Christoph Studer mit einem Nachrichtenüberblick.
Der Dachverband der Schweizer Lehrerschaft verlangt, dass sich Schulen besser auf Krisensituationen vorbereiten. Dazu gehörten beispielsweise spezielle Expertenteams in allen Kantonen. Weiter hat der Lehrerverband ein neues Handbuch vorgestellt. Dieses zeigt, wie Lehrerinnen und Lehrer in Krisensituationen angemessen und professionell handeln können. Das Handbuch behandelt mögliche Extremsituationen an Schulen, von Mobbing über Selbstmordversuche bis hin zu Amokläufen. Die Gegner einer Mehrwertsteuererhöhung zugunsten der IV haben ihren Abstimmungskampf eröffnet. Das Komitee, dem vor allem SVP-Mitglieder angehören, wehrt sich dagegen, die Invalidenversicherung über zusätzliche Abgaben zu sanieren. Stattdessen müsse auf der Ausgabenseite der Versicherung gespart werden, sagte SVP-Nationalrat Peter Spuhler, das heißt bei den Renten. Ende September entscheiden die Stimmberechtigten darüber, ob die Mehrwertsteuer ab 2011 vorübergehend erhöht werden soll, um so die IV zu sanieren. Die Volksinitiative gegen neue Kampfflugzeuge ist mit mehr als 107.000 gültigen Unterschriften zustande gekommen. Mit dem Volksbegehren verlangt die Gruppe Schweiz ohne Armee, die XOA, dass der Bund bis 2019 keine neuen Kampfflugzeuge kaufen darf. Hintergrund der Initiative ist der geplante Ersatz der alten Tiger-Kampfflugzeuge. Der Bundesrat will frühestens Ende Jahr entscheiden, welchen Flugzeugtyp er dem Parlament vorschlägt. Erst danach wird die Landesregierung Stellung nehmen zur XOA-Initiative. Die Schweiz hat mit einem weiteren Land ein Doppelbesteuerungsabkommen ausgearbeitet. Im Tagesgespräch von Schweizer Radio DRS sagte Bundespräsident Merz, dass nun auch mit den Niederlanden ein solches Abkommen vereinbart worden sei. Die Niederlande sind das achte Land, mit dem die Schweiz vereinbart hat, künftig die OECD-Standards bei der Amtshilfe einzuhalten. In Iran erhebt Oppositionsführer Mousavi schwere Vorwürfe. Der unterlegene Präsidentschaftskandidat schreibt auf seiner Internetseite, er werde unter Druck gesetzt. Man verlange von ihm, dass er seine Forderungen nach Neuwahlen zurücknehme. Derweil wächst offenbar der Widerstand gegen Präsident Ahmadinejad. Die offizielle Feier seiner Wiederwahl sei von 2/3 der eingeladenen Parlamentarier boykottiert worden, berichtet die britische BBC. Im Osten Tschechiens kämpfen die Menschen weiterhin gegen das Hochwasser, welches von intensiven Regenfällen ausgelöst worden ist. Die Behörden sprechen inzwischen von mindestens 10 Todesopfern. 6 Menschen seien ertrunken, 4 weitere an Herzversagen gestorben, weil die Rettungskräfte sie nicht rechtzeitig erreicht hätten. Im Süden Deutschlands und in Österreich rechnen die Behörden damit, dass sich die Situation normalisiert. Hakan Yakin ist zurück in der Schweiz. Kommende Saison spielt der ehemalige Nationalspieler beim Superligisten FC Luzern. Yakin habe bei Luzern einen 2-Jahres-Vertrag unterschrieben, gaben die Vereinsverantwortlichen bekannt. Vergangene Saison stand Yakin beim Fußballclub Al Gharafa im Emirat Katar unter Vertrag. Die Börsendaten von Thomson Reuters, der Swiss Market Index stand kurz vor Schluss bei 5.341 Punkten, minus 1,9%. In New York steht der Dow Jones Index bei 8.342 Punkten, plus 0,5% und der Nasdaq bei 1.809 Punkten, plus 1,0%. Der Euro wird zu einem Franken 53,00 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 10,08.
Info 3 Abend. Die Themen.
Bei uns geht es gleich um die Schweizer Lehrerinnen und Lehrer, denen künftig ein Handbuch sagen soll, wie sie beispielsweise mit einem selbstmordgefährdeten Schüler umgehen müssen. Es geht um Bundesrätin Micheline Galmiret, für die ein Minarett ungefähr so gefährlich ist wie ein Kirchturm, nämlich gar nicht, und die so Position gegen die Minarettinitiative bezieht. Und es geht um die Oppositionsbewegung im Iran, die ihre Ziele auf neuen Wegen zu erreichen versucht. Mehr dazu nach Wetter und Verkehr.
Die Prognose: am Abend sind besonders in den Bergen einige Gewitter möglich. Morgen früh gibt es zunächst noch sonnige Abschnitte, später wird es gewitterhaft bei 24 Grad im Norden und 27 Grad im Süden. Der S3-Verkehrsinformationen von 17.06 Uhr in der Region Solothurn-Bern auf der A1 Richtung Zürich zwischen Kriegstetten und Wangen an der Aare. Stau wegen eines Unfalls. Die Störung dauert bis voraussichtlich 17.30 Uhr. Dann Stau oder stockender Verkehr auf folgenden Strecken. Auf der A1 Richtung Zürich zwischen Bern-Forsthaus und der Verzweigung Wankdorf. Und Richtung Bern zwischen der Verzweigung Schönbühl und der Verzweigung Wankdorf. In der Region Basel auf der kantonalen Autobahn zwischen Muttenz und der Verzweigung Hagnau. In der Region Zürich auf der A1 Richtung St. Gallen zwischen dem Limmertaler Kreuz und Zürich-Affoltern. Richtung Bern zwischen Wallisellen und Zürich-Affoltern. Auf der A53 vor dem Brutiseller Kreuz und auf dem Westring zwischen Urdorf Nord und dem Gubrestunnel.
Info 3 Abend.
Da geschieht so einiges an Unerfreulichem an Schweizer Schulen, vom Selbstmordversuch über Vandalismus und Drohungen. Und mit all diesen Krisen müssen Lehrerinnen und Lehrer irgendwie umgehen. Ein neues Handbuch, der sogenannte Krisenkompass, soll ihnen dabei helfen. Da wird dann auch darin erklärt, wie mit einem Schüler umzugehen ist, der mit einem Suizid droht oder gar schon einen Selbstmordversuch unternommen hat. Und das geschieht häufiger, als man denkt. Inlandredaktorin Andrea Jacki.
Im Durchschnitt versucht einmal pro Woche ein Jugendlicher in der Schweiz, sich das Leben zu nehmen. Das betrifft zuerst die Familie, aber eben nicht nur. Beat Zemp, der Zentralpräsident des Dachverbandes der Schweizer Lehrerinnen und Lehrer, sagt, Lehrkräfte seien gefordert.
Der Suizidversuch passiert ja meistens zu Hause oder sonst irgendwo. Aber da ist natürlich dann die Klasse ganz stark betroffen und muss mit dieser Situation umgehen.
Die Statistik zeigt, männliche Jugendliche sind stärker gefährdet als junge Frauen. Sie wählen dreimal häufiger den Freitod. Homosexuelle Jugendliche sind fünfmal mehr betroffen als heterosexuelle. Beat Zemp rät, das Thema mit den Schülern zu behandeln. Nebst Suizid behandelt der Ratgeber das Handbuch für Krisensituationen auch das Thema Amok. Amokdrohungen hat es in der Schweiz bereits gegeben, Schulmassaker glücklicherweise noch nicht. Dennoch ist es eben Thema im Krisenkompass für Lehrkräfte. Übertreibt man da nicht etwas?
Ich sehe eigentlich keinen Grund, warum die Schweiz auf ewig von solchen Problemen verschont ist. Von daher glaube ich schon, es macht Sinn, dass wir uns auch auf diesen Notfall vorbereiten, ohne jetzt das zu dramatisieren.
Das richtige Verhalten im Fall der Fälle könne über Leben und Tod entscheiden, sagt Beat Zemp. Ein Beispiel: man hört im Schulhaus einen Schuss.
Das wäre fatal, wenn man nachschaut im Gang oder so, was passiert ist, wenn man einen Schuss hört. Man muss genau das Gegenteil machen, das Unterrichtszimmer sofort verbarrikadieren, sich in Sicherheit zu bringen, im toten Winkel auf dem Boden liegen und auch sofort die Polizei benachrichtigen via Handy.
Wie gesagt, Lehrkräfte werden aber eher mit Suizidversuchen konfrontiert. Was sollen sie tun, wenn es zum Schlimmsten kommt, wenn ein Schülerleben zu beklagen ist? Lehrerpräsident Beat Zemp rät.
Es ist ganz wichtig, dass man dann Trauerarbeit leistet, dass die Schule als Ganzes, die Lehrerinnen und Lehrer der betroffenen Klasse im Besonderen, auch die Schülerinnen und Schüler der Klasse einbezieht, deren Eltern, weil die Schule ist ja eine Gemeinschaft. Und es ist wichtig, dass man deswegen auch intakte menschliche Beziehungen pflegen kann.
Krisensituationen würden in Schulen zunehmen, sagt Zemp, Zentralpräsident des Dachverbandes der Schweizer Lehrkräfte. Bleibt die Frage, warum? Zemp antwortet, die Schule sei Abbild der Gesellschaft.
Das ist das Problem. Die Schule ist eben Teil der Gesellschaft. Oft sagt man auch die Reparaturwerkstatt der Gesellschaft. Aber gewisse Dinge kann man nicht mehr reparieren. Da muss man sich dann halt darauf vorbereiten.
Info 3 Abend.
Die Schweiz hat in den letzten Monaten mit dem Streit um das Bankgeheimnis im Ausland nicht eben für positive Schlagzeilen gesorgt. So bemüht man sich nun allenthalben, das ramponierte Image wieder zurechtzurücken. Doch all diese Bemühungen könnten schon bald wieder einen Dämpfer erleben, dann nämlich, wenn es um die Minarette geht. Was wäre, wenn die Schweiz, so wie es die Minarett-Initiative der SVP will, Minarette verböte? Neben grundsätzlichen Fragen über Religionsfreiheit berge diese Initiative veritable Gefahren für unsere Beziehungen mit dem Ausland, sagt Micheline Galmire. Pascal Krauthammer hat mit der Außenministerin gesprochen.
Das Minarett sei das Symbol eines religiösen Machtanspruches, warnen die Initianten der Volksinitiative gegen den Bau von Minaretten. In den Augen der Außenministerin ist das Minarett aber nicht mehr oder weniger bedrohlich als ein Kirchturm. Micheline Galmire sagt:
Ein Minarett ist ein Kennzeichen für ein Haus, wo die Leute beten gehen.
Und weil das Minarett lediglich ein bauliches Kennzeichen sei, das überdies unter den Schutz der Religionsfreiheit falle, lehne sie das angestrebte Minarettverbot ab.
Es ist, als ob wir die Kirchtürme verbieten würden.
So Bundesrätin Galmire. Als Außenministerin beunruhige sie insbesondere die außenpolitische Sprengkraft dieser Initiative.
Man muss sagen, die Minarett-Initiative ist schon gefährlich für die Außenpolitik und für die Beziehungen der Schweiz mit anderen Ländern.
Dabei gehe es einerseits um die wirtschaftlichen Implikationen, die diese Initiative haben könnte, denn der lukrative Handel mit den arabischen Staaten könnte gestört werden.
Die Gesamtsumme unserer Exporte in die arabische Welt betrug 2008 8,7 Milliarden Schweizer Franken. Das heißt, wir laufen da die Gefahr, dass wir diese Länder ärgern.
Micheline Galmire will nicht Schwarzmalerei betreiben, doch als Außenministerin will sie auch nicht verhehlen, dass die Sicherheit der Schweiz wegen dieser Initiative gefährdet sein könnte.
Die politischen Konsequenzen könnten auch sein, dass wir Reaktionen hätten, wie zum Beispiel Dänemark mit den Karikaturen, das könnte wohl sein.
Vor 3,5 Jahren sah sich Dänemark nämlich mit einer außenpolitischen Krise konfrontiert, nachdem eine Zeitung Mohammed-Karikaturen veröffentlicht hatte. Es gab Demonstrationen und Angriffe auf dänische Botschaften. Für die Befürworter der Minarett-Initiative ist dieses mögliche Szenario, für das wohlgemerkt auch der Bundesrat zurzeit keine akuten Anhaltspunkte hat, kein Grund, klein beizugeben. Es gebe keine Anzeichen auf eine orchestrierte Reaktion. Wegen der Minarett-Initiative heißt es, das Volk könne und müsse darum frei entscheiden. Micheline Galmire gibt aber trotzdem ganz allgemein zu bedenken:
Wir sind nicht in einer militärischen Allianz, nicht in einer politischen Allianz wie die EU zum Beispiel. Wir sind allein in der Welt, um unsere Interessen, das heißt unser Wohlstand, Sicherheit zu bewahren. Und da laufen wir das Gefahr, dass wir ein Teil der Welt, die arabische Welt, gegenüber uns sich dreht und sagt, die Schweiz ist nicht mehr unser guter Partner. Die Schweiz hat eine Haltung, die uns ausschließt. Und das könnte Gefahren mit sich bringen.
So wenigstens die Einschätzung der Außenministerin. Die Abstimmung über die Minarett-Initiative findet voraussichtlich im November statt.
Info 3 Abend.
2 lange Wochen sind vergangen seit der höchst umstrittenen Präsidentenwahl im Iran. Am Wochenende kam es auf den Straßen Teherans zu blutigen Szenen, als Polizisten auf Oppositionelle einprügelten. Viele der Demonstranten und Regimekritiker wurden verhaftet. Oppositionsführer Mousavi beklagt, dass das Regime ihn zunehmend isoliert und versucht, von seinen Anhängern zu trennen. In den letzten Tagen scheint die Opposition ihren Protest nicht mehr ganz so offensiv auf der Straße auszutragen. Ich habe Christiane Hoffmann, Iran-Expertin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, gefragt, ob das Anzeichen seien, dass die Oppositionsfront zu bröckeln beginnt.
Ich denke, dass die Opposition eher gezwungen ist, ihre Strategie zu ändern, denn wir sehen ja, dass Mousavi sehr unbeugsam bleibt in seinen Forderungen. Er hält an der Forderung für Neuwahlen fest auf seiner Internetseite. Er bezeichnet das weiterhin als eine Wahlfälschung und er ruft lediglich seine Anhänger dazu auf, ihren Protest sehr friedlich zu halten, damit die Sicherheitskräfte nicht provoziert werden. Und ich denke, der Konflikt hat sich jetzt etwas von der Straße in das System, in das politische System rein verlagert. Aber natürlich könnte es für die Opposition zum Problem werden, wenn sie nicht mehr auf der Straße mobilisieren kann.
Was macht denn jetzt Mousavi, dass er diesen Protest weiterführen kann?
Ja, er kann ja jetzt nicht offen zu Demonstrationen aufrufen, denn dann würde er sich ja gegen den religiösen Führer stellen und strafbar machen. Er würde möglicherweise dann auch sofort verhaftet werden. Aber für morgen hat er ja dazu aufgerufen, dass die Menschen schwarze und grüne Luftballons als Zeichen seiner Bewegung und als Zeichen der Trauer steigen lassen sollen. Also er sucht offenbar nach Formen, dem Widerstand Ausdruck zu geben, auch die Bewegung zusammenzuhalten, ohne dabei eine gewaltsame Reaktion der Sicherheitskräfte zu provozieren. Und gleichzeitig macht er aber ganz deutlich, dass er an seiner Position festhält.
Sie haben vorhin von einer Verlagerung der Proteste von der Straße mehr auf die politische Ebene gesprochen. Kann man denn davon ausgehen, dass dies nun eine längere Sache, eine langwierige Sache wird? Und hat denn Mousavi überhaupt die Ausdauer, diesen Protest auf eine längere Zeit durchzuziehen?
Ja, ich denke schon, dass die Ereignisse der letzten Woche so einschneidend waren, dass das doch auch längerfristig mobilisiert, obwohl jetzt der Widerstand zunächst mal unterdrückt wird. Die Repression ist ja sehr massiv. Wir haben eine große Zahl von Festnahmen. Viele Köpfe der Reformbewegung sind jetzt im Gefängnis. Aber ich glaube nicht, dass sich das langfristig damit ruhig stellen lässt. Und man weiß ja nicht allzu viel über diesen Mousavi, aber bisher hat man den Eindruck, dass er diesen langen Atem durchaus haben könnte.
Das waren Ausführungen von Christiane Hoffmann. Sie ist Iran-Expertin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Nachrichten und Hintergründe kompakt. Die Sendung heißt Info 3 auf DRS3, DRS4 News und DRS Virus. Jederzeit auch im Netz unter info3.drs.ch. Verantwortlich heute Daniel Hubacher, am Mikrofon Patrick Seiler.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.